Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 189. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine aber nicht weiß, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Für uns ist also normalerweise eine Blindverkostung. Aktuell sind wir aber relativ viel unterwegs, deswegen hat es letzte Woche eine Folge gegeben mit einem Winzer und dementsprechend eine Blindverkostung für uns beide.
Korrekt, wir waren bei Matthias Warnung in Etzdorf am Kamp, also im Kamptal unterwegs und haben im Glas gehabt Riesling Zion 2019.
Genau.
Und das hat unfassbar gestreut. Streut übrigens noch immer unfassbar. Also ich
habe das offen?
Am Tag nochmal offen gehabt. Also Woche später, anderthalb Wochen sogar vor Aufnahme entfernt quasi. Mhm. Das streut noch immer. Also wirklich großartiger Wein.
Ja, die sind auch für die Haltbarkeit gemacht, diese Dinger.
Yes, yes. Ich meine, allein das 19. da gerade aktueller Jahrgang
ja, genau.
ist und so.
Muss man auch dazu
sagt
sagen.
Ja auch schon, dass das alles eher auf Langfristigkeit aufgebaut ist. Mhm. Nein, war ganz großartig und halt super spannend, mit Matthias zu diskutieren, auch, wo sich sein Weg weiterentwickelt und so, weil sich da gerade doch einiges tut.
Ja, ganz genau.
Das war sehr interessant.
Total. Also manchmal haben wir also Winzerinnen und Winzer, die zwar ein großer Fan des Weinmachens sind und denen das durchaus taugt, aber die für sich selber auch noch andere Wege nebenbei entdecken. Und es ist immer spannend, wie sie das dann gegenseitig beeinflusst. Auch stilistisch vielleicht so ein bisschen, wobei dieses Langlebigkeitsthema hat der Matthias ja ohnehin schon immer
ja, das
gehabt.
War schon immer
das
so,
war
ja.
quasi der Start schon. Und außerdem hat er uns viel erzählt von Südafrika, wo er ganze 6 Lesen verbracht hat. Das ist natürlich auch immer eine super, super spannende Geschichte beim Craig Hawkins.
Voll. Und wie ja. sich das alles entwickelt hat und wie genau. seine Weine eigentlich dann international überall hingekommen sind. Und in Österreich eigentlich gar nicht so präsent sind. Also mit 95% Export und so. Es war schon ja. ganz, ganz interessant, einmal zu hören, weil das bei uns oder ich finde insgesamt im deutschsprachigen Raum so ein bisschen unterm Radar trotzdem rennt, was der Matthias macht.
Ich finde auch, ja.
Und das ist eigentlich total schade, weil das ist so gut. Das müsste man auch bei uns viel mehr wieder trinken.
Und das ist wiederum absolut top, was die Preis-Leistung angeht.
Ja, Wahnsinn.
Also der Riesling hat wie viel gekostet?
24? 24. Pof, ja.
Also ganz, ganz irre günstig. Wir hätten es auf das Doppelte geschätzt im Schnitt. Dementsprechend ist das auch was man unbedingt einmal probiert haben muss, meiner Meinung nach.
Korrekt.
Also
und dann kommst du eh nicht mehr los davon.
Ja, so ist es. Aber bestürzt es euch wirklich einmal mit, wenn es irgendwo dazu kommt. Das zahlt sich schon absolut aus. Gut, und heute haben wir mal wieder eine normale Folge.
Na, servus.
Weird.
Na gut, das heißt, ich bin gefordert.
Du bist gefordert.
Du hast mir schon in den wunderschönen kleinen Zaltos.
Ja, ich habe das vorher gerade so in 2, 3 verschiedene Gläser drin gehabt.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, weißt du was, wir nehmen einmal die kleinen Zaltos.
Das ist ein sehr schönes Strohgelb hier.
Ja.
Also Nasen zieht dann gleich komplett eine.
Richtig. Und die Nasen ist auch in die kleinen Zaltos wirklich, wirklich schön, finde ich.
Das geht richtig auf, ne?
Ja, richtig
also
gut.
Also ich finde, du hast so ein Potpourri aus ein bisschen Reduktion da drinnen, dann hast du ein bisschen Blumenwiese, Florales da drinnen, so was Kräutriges dazu. Also da kommt gleich voll viel, ist eine richtige Explosion da.
Schon schön.
Also ein bisschen an Ticken, was Kalkiges dazu, an Ticken, was ein bisschen Flüchtiges dazu, aber auch
ja,
fein.
Ja, aber und ein ganz kleines bisschen was Laktisches auch noch ja. dabei. Aber alles fein, fein, genau. fein, fein und greift ineinander.
Schön. Ja, greift wunderschön ineinander und trotzdem, also das ist fein, die einzelnen Elemente sind, finde ich, alle nicht wahnsinnig laut, aber im Gesamten ist schon eine richtige Explosion da. Ne?
Ja, voll.
Das zart die eine und schon reife gelbe Frucht da drinnen auch.
Genau.
Ich ein bisschen Apfelschale dazu.
Ich würde gerade sagen, ich bin eher beim Kernobst als
ja,
bei irgendwas anderem.
Voll.
Und ich bin, meiner Meinung nach, ist das ganz typisch Quittenschale.
Quittenschale gefällt mir gut, ja. Also ein bisschen, wenn du denkst an so Quitten, das du ein bisschen einlegst oder so, die dann wirklich in dieses Süße ein bisschen reingängen
ja.
mit diesem, dass das halt so einen leichten Reife-Touch da drinnen hat.
Ja, genau.
Gefällt
also ich finde, das
gut.
ist geschöne Quitte, wo es dann halt so ein bisschen dieses Oxidierte hast.
Ja, dem, genau.
Genau, das, an das erinnert es mich.
Voll schön. Und halt so eine ultraschöne Würze da drinnen.
Mhm.
Geil. I like it.
Ja, so ein bisschen was fast Kamillenartiges, Strohblumenartiges.
Ja, voll. Also so ein bisschen was, so ein bisschen was Blumenflorales da drinnen, einfach das da dazu schwebt, das ja gerne in so eine getrocknete Kamille und so reingeht.
Ja. Und das ist spannend. Also wirklich in dem Glas kommt es am besten raus.
Voll, aber alles tänzelnd, alles sehr, sehr fein, wirklich, ja. sehr feingliedrig.
Mhm.
Und ich erwarte jetzt am Gaumen da schon ordentlich Säure, von dem, wie das alles so riecht.
Schau's
bin ich sehr gespannt. Und schon eine gewisse Cremigkeit, aber schauen wir.
Puh.
Mhm. Mhm. Es hat bedeutend, am Anfang bedeutend mehr Cremigkeit, als ich jetzt geglaubt hätte. Das ist um einiges nochmal dichter am Gaumen, als ich geglaubt hätte.
Mhm.
Aber dieser Strahl, das ist ein bisschen, also nicht dieser ganz feine Laserstrahl, das, hat genau. ein bisschen brader.
Mhm.
Aber die Säure fährt dann jetzt während die Rede immer weiter.
Und diese Salinität, wird, dieses
genau, salzige, wird richtig salzig.
Saugeil.
Wird richtig zittrisch da hinten raus.
Das verjüngt sich schön nach hinten, ja.
Richtig. Aber trotzdem, das wird nie Pfeil, sondern das bleibt immer so ein bisschen ein Baumstamm quasi, der da durchfährt.
Ja, genau.
Wenn du verstehst, was ich meine. Aber sehr, sehr schön. Und das fährt noch immer. Ne? Das fährt trotzdem immer, immer weiter. Ganz und gar nicht das, dass das jetzt irgendwie stehen bleibt, sondern das fährt in die Unendlichkeit, obwohl das so präsent und dicht ist. Und das finde ich beeindruckend, weil das hat man, finde ich, selten.
Ja.
Wenn du sowas hast, was doch mit einer Breite, mit einer gewissen Cremigkeit anfängt, ist dann oft so, dass das entweder ganz zusammengeht und nur mehr ein dünner Strahl dann außen wird, dass das nur so ein Bogerl macht am Anfang, oder dass es halt dann irgendwann ein bisschen stehen bleibt.
Ich finde, das weiß ganz genau, was es ist.
Ja.
Das weiß.
Es gibt es auch zu. Ja.
Ganz genau, das weiß schon um seine Dichtheit. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht brat, ich finde es vor allem dicht.
Ja, es ist vor allem dicht, ja, voll.
Weil hast,
brat, finde ich immer, dieses, geht dann irgendwo so, dass es stehen bleibt.
Ja, genau, und es bleibt überhaupt gar nicht stehen. Es geht dann hinten schön in diese Salzigkeit rein.
Ja.
Und hinten hast du dann genau die Säure, die dir jetzt sagt, es steht zwar noch immer an meinem Gaumen nach 5 Minuten, aber ich würde wirklich gerne den nächsten Schluck nehmen.
Korrekt, korrekt.
Und das ist halt geil.
Das ist sehr, sehr schön, sehr schön, ja. Und diese Säure kickt, finde ich, so, also
später,
spürbar
ja.
erst so ab der Mitte oder ab dem zweiten Drittel, wo das dann so richtig ins Form beginnt. Am Anfang hast du wirklich einmal diese Cremigkeit, diese Fülle, diese Dichte.
Und ich finde, es macht aber voll schön auf. Also es ist nicht zu viel.
Nein,
es
das geht
trotzdem
sehr schön
einfach
aus. Ja.
Ein schönes, ich würde nicht sagen Korsett, aber einen schönen Rahmen. Aus so ein bisschen diesem Säurethema, dann hat es natürlich ein bisschen Gerbstoff rundum, aber eher auf der zweiten Seite. Und ich finde, diese Aromenstruktur wiederholt sich eins zu eins von der Nase zum Gaumen. Also ich finde, da sind wir komplett d'accord. Du hast wieder dieses ganze richtig schöne Quittenthema. Da fast noch mehr.
Intensiver, ja.
Genau.
Ich finde auch.
Und
also
dann
ich bin
hast
da bedeutend noch mehr bei der Quitte.
Ja, was das
also
ein
bisschen
halt
Quittengelee und so Geschichten.
Ja, genau. Mhm. Richtig, dieses Quittenthema, richtig schön. Und ich finde, diese Aromenstruktur gibt dem auch nochmal so ein bisschen einen frischen Kick.
Extrem,
und das ist halt
ja.
sehr, sehr schön.
Extrem.
Dann dieses ganz, also ich finde, dieses Salzige steht halt extrem aus.
Ja.
Es ist halt richtig cool, das heißt hinten richtig. Und so ein bisschen dieses kräutrige Thema wieder, so ein bisschen dieses Blumenwiesen, aber getrocknet Thema. So
voll,
ein bisschen
das
drinnen.
Ist alles eher schön. Getrocknet, so ein bisschen Heu, so ein bisschen in diese Richtung eher. Und leicht diesen Quitte mit ein bisschen Honig-Touch da dazu. Das hat so ein bisschen was Wachsiges dazu.
Ja.
Nice.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Yes.
Es gibt mir grundsätzlich urviel Schennen im Blauweiz.
Ich hab gewusst, dass du Schennen sagst. Ich hab gewusst, dass es, du auf Basis von dem, wie du verkostet hast, jetzt Schennen sagst.
Ja, muss ich.
Es ist nicht Schennen.
Aber
es sieht hundertprozentig,
es
macht alles Sinn.
Ich,
ja.
Weil mit diesem, du hast immer dieses Quittige, finde ich, bei Schennen, immer dieses, auch wenn das irgendwo ein bisschen in einer mehr Natural-Richtung gemacht ist, dieses Spiel aus, du hast Dichte, du hast eine feine Textur, du hast eine super Säure, ein bisschen flüchtiger dazu. Mhm. Also ich bin voll bei so La Lune oder solche Sachen. Also da in diese Richtung reizt das sehr schön ein und ich glaube, das ist ein großes Kompliment für den Wein.
Es ist auf jeden Fall ein großes Kompliment für den Wein.
Aber regionstechnisch, wir sind nicht in Frankreich damit,
wir
sondern
sind
wir sind
Frankreich.
Tatsächlich in Deutschland, oder was?
Nein.
Okay. Weil ich jetzt, also jetzt insgesamt auf jeden Fall Frankreich, wäre dann Richtung Schennen gegangen.
Ich verstehe die Schennen-Thematik hundertprozentig.
Oh, wo kriege ich noch so eine Säure plus trotzdem so eine Dichte außer? Kann ich das mit Chardonnay irgendwie hinkriegen?
Wahrscheinlich.
Aber es ist auch nicht Chardonnay?
No.
Okay. Wir sind weder in Deutschland noch in Frankreich. Österreich hätte ich jetzt grundsätzlich ausgeschlossen. Ja. Da kann man nicht vorstellen, wer das irgendwie so macht.
Richtig so.
Ich kann mir eigentlich auch nicht Norditalien wirklich dazu vorstellen.
Nein.
Ich kann mir auch nicht Nordspanien dazu vorstellen.
Ist es auch nicht, ne?
Sind wir schon wieder in der Schweiz, oder was?
Nein. Ja. Nein.
Das ist, also ich finde das sehr schwierig, weil das ist schwierig. Das ist mehr Winzerin als Land, oder?
Es ist. Das Salz sagt da sehr viel.
Das Salz sagt mir sehr viel.
Ja, doch. Denk ans Meer.
Ja, ist es irgendein Inselwein, oder was?
Nein, es ist kein Inselwein.
Ah, okay.
Aber es liegt schon mal am Meer. Dementsprechend ist es wirklich nicht die Schweiz.
Fair. Was heißt, was bleibt noch über? Wir haben Frankreich abgehakt, wir haben Spanien abgehakt, Portugal, oder was?
Mhm, Portugal wirklich? Bleibt über.
Ja. Das ist Portugal?
Das
wow.
ist Portugal.
Okay. Nein, hätte ich tatsächlich nicht so zugeordnet, weil ich einfach so viel Frische da kriege und so viel, ja, einfach so viel Vibes, die mich eher wirklich nördlicher denken lassen, als wie
Verstehe.
Das. Und ich meine, ich bin Portugal insgesamt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Nordspanien oder so Sachen verkostet. Und da in dieses Nordspanien-Thema passt es mir klar nicht eine.
Mhm. Ja, stimmt auch.
Aber okay, dann ist es Portugal. Cool. Mhm. Sehr, sehr schöner Wein. Richtig geil.
Ja. Willst du wissen, wer den macht?
Bitte, ja. Also ich würde jetzt schon die Geschichte annehmen. Okay. Also nur verkosten. Ich meine, ich trinke das auch gerne aus. Das ist richtig gut. Aber ich würde mir die Geschichte auch hören.
Ja, wundervoll. Also, wir sind in der westlichsten Weinregion Europas. Die allerwestlichste überhaupt.
Ja.
Portugal, das macht schon Sinn, gell?
Macht Sinn, ja.
Und es gibt ein Stickerl von Portugal, das steht nur weiter aus hier als das Stickerl oben von Spanien. Und zwar direkt bei Lissabon.
Ja. Mhm. Nice.
Und es gibt eine winzige Appellation dort, Colares, und das angrenzende Dorf Mafra. Und dort liegen die Weingärten vom Nuno Ramillo.
Ich bin so ein Vollkoffer.
Ja. Ich habe mir jetzt aber gedacht, wenn du selber nicht drauf kommst, erzähl ich das.
Ah, der Michi shit,
hat
ja,
den Nuno Ramillo schon persönlich
Sinn.
Kennengelernt.
Ja. Ich war jetzt gerade so, oh, wie heißt denn das? Wie heißt denn das?
Ja, ja.
In meinem Kopf ist die Flasche quasi, aber jetzt macht alles Sinn.
Yes.
Ach, jetzt ja, gut, das schmeckt halt auch nicht nach Portugal.
Nein, aber es ist halt so.
Es geil. Ist so geil, ja.
Yes, genau. Nice. Also, du kannst dich bestimmt noch erinnern, dass wir den Nuno im November bei der Wein am Limit Hausmesse, also bei dem Universum, getroffen haben und seine Weine durchverkostet haben. Und ich glaube mich zu erinnern, dass du das damals genauso geil gefunden hast wie
ich. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und ich habe damals im Kopf gehabt, dass mich so ein ganz spezifischer Wein besonders begeistert gehabt hat, und zwar der Gallego Dorado Branco 2023. Also wir haben den tatsächlich auch schon mal verkostet, 1:1. Und genau den hast du wieder im Glas.
Ja, deswegen macht es jetzt auch so viel Sinn, weil ja, daher kommt diese sehr, sehr gute Erinnerung an das ganze Ding. Ne? Deswegen war
kommt
ich auch sehr schnell
vor,
bei,
ja, ja, ich, mein halt
ich kenne das, ich weiß, was das ist. Ne? Also,
du kommst sicher auf Shannon, weil das halt wirklich ein bisschen Shannon-Vibes hat.
Ja.
Das verstehe ich hundertprozentig. Und ich habe mir gedacht, dass du sicher in die Richtung laufen wirst, weil du trinkst halt im Schnitt einfach mehr davon als von Nuno Ramillo.
Natürlich, wie die meisten.
Ja, gut.
Aber das sollte man ändern, weil, das, wie gesagt, ich bleib dabei, das kann... Stell das in einer schönen Verkostung blind eine. Das
bläst ein paar Sachen weg.
Bläst da einiges weg. Ja?
Mhm, ja. Mir war auf jeden Fall nach dieser Messe dann schon klar, ich will unbedingt eine Folge darüber machen.
Ja,
weil ich gewusst habe, dass die Geschichte nicht ganz unspannend ist. Ich habe halt nur so ganz, ganz, ganz lose Punkte quasi im Kopf gehabt. Und ich hab den Wein einfach geil gefunden und gedacht, okay, passt, das gehört erzählt.
Yes.
Weil das auch wieder sowas ist, das musst du irgendwer erzählen, ansonsten bestößt es nicht automatisch mit.
Nein, auf das kommst du nicht, weil das ist ja Portugal generell, haben wir jetzt nicht so einen super Zugang und nicht so eine super Präsenz an portugiesischen Weinen jetzt in Österreich und Deutschland, sondern das
gesagt,
ist halt eher so, da denkst du trotzdem noch vorher an Spanien, da ist Nordspanien dann schon schwierig. Spanien denkst auch an andere Sachen eigentlich als klassischer Weintrinker, Weintrinkerin.
Es viel mehr davon gibt.
Klar.
Das ist einfach ein Mengenthema.
Richtig, richtig.
Und von dem gibt es nicht so viel, aber ein bisschen was zumindest. Also.
Yes.
Und das wird ein bisschen mehr. Aber später dazu mehr. So, Portugal haben wir jetzt im Podcast noch nicht so oft gehabt. Wir haben einmal die Filipa Pato gehabt und ansonsten halb halt mit Madeira einmal. Und
ja,
das war's.
Aber gut.
In allen fast 190 Folgen, die wir gehabt haben. Also es ist echt nicht so oft vorgekommen. Und dabei gibt es eigentlich wirklich ein paar geile Sachen. Die auch erzählt gehören. Also gerade von so kleinen Winzerinnen und Winzer, die halt in ihren Gebieten dann einfach Trailblazer sind und was ganz anderes machen als die anderen. Super cool. So wie eben Ramillo. Nur zur Einordnung. In der Region rund um Lissabon wird nicht wenig Wein gemacht, aber dort, wo der Nuno Ramillo Wein macht, gibt es gerade einmal 10 Hektar. Und wieso, diskutieren wir dann ganz im Detail durch. Colares und Mafra wo die Weingärten jeweils liegen. Das sind so ungefähr eine halbe Stunde voneinander weg. Die liegen westlich, beziehungsweise so ein bisschen nordwestlich von Lissabon, also von der Stadt, damit du es ein bisschen einordnen kannst, da wo ein Sintra ist. Direkt am Atlantik, direkt vorne draußen. Die Rebflächen sind teilweise einen Kilometer nur vom Meer weg, also wirklich gar nichts. Ne? Du riechst, du hörst das Meer, während du dort arbeitest, sagt da.
Macht Sinn. Nono.
Und das Gebiet ist sehr, sehr stark urbanisiert. Einzugsgebiet von Lissabon, macht eh Sinn. Und nicht leicht zu bewirtschaften, weil dann doch steil und hügelig in Teilen. Nicht alles davon, aber einiges. Und dann hast du den Atlantikwind, du hast Feuchtigkeit. Das ist alles in allem nicht unbedingt das allerbeste Rezept für starkes Wachstum einer Weinregion natürlich, wenn alles ein bisschen schwierig ist und du hast halt ganz in der Nähe tolle Job-Opportunities für alles, was du irgendwie machen willst.
Naja, plus du hast noch das Problem, dass die Stadt natürlich auch wächst.
Ja, ja, genau.
Ergo, und alles, was nicht steil ist und was halbwegs gerade Fläche ist, wird wahrscheinlich einfach irgendwann einmal gefallen sein und da steht halt jetzt ein Haus drauf oder mehrere.
Ja, ganz genau. Also. Das diskutieren wir im Nachhinein dann noch ganz genau durch. Ja. Aber vor über 100 Jahren war das natürlich noch ganz anders. Der Urgroßvater vom Winzer Nuno Ramillo, über den wir heute reden und mit dem ich heute telefoniert habe für diese Folge, der hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Wein im Dörfchen Mafra gemacht, aber eben auch Gemüse und Kartoffeln anbaut. Alles, was du halt so ein bisschen zum Überleben brauchst, wie alle rund um auch. Bei uns würde man sagen, klassisch gemischte Landwirtschaft. Und der hat so ein kleines Fleckchen Erde gehabt mit einem Bauernhof drauf und da hat er einfach gearbeitet. Ein bisschen was verkauft, das meiste selber drungen, wie es das halt machst, also ein bisschen Tauschhandel. Das ist so gegangen bis 1937, als der Urgroßvater dann die Möglichkeit gehabt hat, einen Weinkeller und so ein bisschen Grund von einem Nachbarn zu kaufen. Das war direkt bei ihm dran und er hat sich gedacht, das machen wir. Dieses Weinthema ist da halt auch ein bisschen wichtiger geworden schon, natürlich weit nicht so, wie es heute ist, aber so ein bisschen hat man gemerkt, er hat da Kindert eventuell was gehen. Und damit hat sich dann eigentlich alles geändert. So ist es sich nämlich ausgegangen, dass der Urgroßvater sich wirklich auf Wein auch fokussiert, auf dieses ganze Weinthema. Natürlich reiner Fassverkauf, also nichts Flaschen oder sowas in der Richtung, aber Fassverkauf an die Lokale und Restaurants rundherum. Und das waren dann im Jahr teilweise schon ganze 20.000 Liter, also für die Zeit eigentlich ganz gut.
Mhm,
also der hat ordentlich, der hat natürlich ordentlich reingekackelt und hat dann einfach an alles, was irgendwie rundherum war, so ein bisschen verteilen können. Und es ist halt so, sobald du ein bisschen Infrastruktur aufbaust, dass du mehr machen kannst, hauen sich die Leute natürlich drauf, als leicht ist. Ne? Dann kriegst du halt von einem mehr, anstatt dass du von 15 jeweils, was weiß ich, 50 Liter einkaufst.
Ja, vor allem zu einer Zeit, wo das eben noch so war, dass du halt von Fülle irgendwie ein bisschen was gekauft hast und nicht die Möglichkeit gehabt hast, dass du in Wirklichkeit einfach sagst, okay, du beziehst das alles jetzt von einem oder sonst was, als Lokal oder sonst oder größerer Händler oder was auch immer, sondern du hast halt nur klar strukturiert gehabt, wenn du da früher nur gecheckt hast, dass deine Struktur aufpasst, hast du einfach ein bisschen einen Startvorteil.
Exakt. Und genau das ist passiert. Und als der Großvater dann nach dem Tod vom Urgroßvater im Übergang von die 50er zu die 60er übernommen hat, hat es einen Sprung nach oben gegeben und zwar einen relativ großen. Der Großvater hat sich die Weingärten behalten, aber er hat sich einen großen Truck, wie der Nuno gesagt hat, also einen Lieferwagen gekauft. Und damit hat er wiederum vor alle anderen einen entscheidenden Vorteil gegenüber die kleinen Winzerinnen und Winzer in der Gegend gehabt.
Er hat
weiter liefern können, weiter weg.
Sicher.
Und sobald du dann halt Zugang hast zu den Regionen, die ein bisschen weiter weg sind, hast du Zugang zu Lissabon und damit in Jackpot.
Ja, klar.
Und dann hat er parallel dazu angefangen, dass er nicht nur seine eigenen Weine verkauft, sondern auch Fassweine von kleinen Weinbauern aufkauft, die teilweise einfach küvetiert, zusammenhaut, weil es war wurscht, dass du einen roten und einen weißen braucht.
Ja.
Punkt. Was da drin war, war die Leute nur egal. Und die dann ebenfalls verkauft. Und das war für diese Zeit das perfekte Geschäftsmodell. Er hat die Sachen angebracht und er hat immer mehr wachsen können dadurch. Von Jahr zu Jahr mehr Lieferwegen, von Jahr zu Jahr mehr Wein einkauft und dadurch, dass der Opa, wie schon gesagt, bis nach Lissabon verkaufen hat können, wo die Restaurantszene zu dem Zeitpunkt auch schon am Boomen war, wo so dieses Tourismuskonzept da wieder ein bisschen mehr aufgekommen ist. Dadurch hat er dann am Schluss teilweise eine halbe Million Liter pro Jahr verkauft.
Er hat sich halt richtig fettes Business aufgebaut.
So ist es. Und der Fokus war damals dann ganz klar auf der Distribution von Wein. Also nicht mehr auf dem Wein machen selber.
Ja, ja.
Sie haben natürlich ein bisschen was noch gehabt und ein bisschen was noch gemacht. Auch. Aber dann nur noch gesagt, das waren nicht einmal 5% vom verkauften Wein. Das waren auch 2 oder sowas in der Richtung. Und es war alles nur immer Fassware.
Ja.
Und so geht es dann weiter. Also der Großvater hat ein Riesen-Business gehabt. Das war ein sehr durchsetzungsfähiger Mensch.
Mhm.
Und es war halt wirklich auch das, was die Zeit braucht hat. das war schon ein großer Vorteil. Also sowohl der Urgroßvater als auch der Großvater haben hundertprozentig erkannt, was macht da jetzt für diese Zeit Sinn. Der Papa vom Nuno hat dann in die 80er übernommen und mit der Flaschenabfüllung angefangen. Auch das macht Sinn. Und er hat sich zwar ein paar Weingärten behalten, weil es halt wurscht war quasi, aber er hat auch das Business erweitert, hat dann auch mit Immobiliengeschäften angefangen und so weiter, weil schon der Urgroßvater und der Großvater dann angefangen haben, dass sie immer wieder so ein bisschen Stücke Land kaufen. Sie haben auch einfach für Mafra, also für ihren eigenen Betrieb, rundum und um einfach sehr viel Land zusammengekauft gehabt, damit einander keiner einreden kann, ja, weil klar. Sie gecheckt haben, Land ist da wertvoll.
Ja.
Vielleicht auch wieder, bevor es andere gecheckt haben, sodass es ihnen ausgegangen ist.
Na, plus haben sie vor allem halt das Kapital auch gehabt. Ne?
Ja.
Also das haben vielleicht die anderen auch gecheckt, dass das Land da wertvoll wäre. Nur wenn du das Kapital hast, dass du sagst, ja, ich habe durch das, dass ich gerade da mit meinem Weinverkauf, mit meinem Fassverkauf richtig viel Kohle mache, dann kann ich halt das Land rundum kaufen. Das hat sich halt wahrscheinlich auch gar kein anderer Player in dem Markt leisten
zumindest
können.
Nicht in dieser Größenordnung, ja, genau. Ja.
Voll.
Beziehungsweise, es ist jetzt auch nicht, also gerade Mafra ist weit genug weg von Lissabon, dass es nicht direkt das Einzugsgebiet ist,
ja,
aber halt eine halbe Stunde, ne? Gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal, fährst eine bis ins Zentrum,
ja,
und das ist schon keine schlechte Lage.
Es ist jetzt perfekt und damals war es wahrscheinlich ein bisschen mehr wurscht.
Noch, genau, ne? So ist es. Auf jeden Fall, der Papa vom Nuno hat, wie schon gesagt, so das Geschäft ein bisschen ausgebaut, ein bisschen weiterhin natürlich mit Wein gehandelt und Wein distribuiert und halt auch abgefüllt, aber nicht unter dem eigenen Namen, sondern unter großer Marke quasi. Also ein bisschen agiert wie, nicht wie eine Genossenschaft, aber so ungefähr, also einfach zukauft relativ viel. Und der Nuno und sein Bruder Pedro sind dann in den 90er aufgewachsen mit der Selbstverständlichkeit, dass da halt ein Weingut und große Weindistribution gibt. Und dass sie eben halt manchmal beim Flaschenfüllen helfen müssen, anstatt das Fußballspielen können. Dementsprechend hat sie Nuno eigentlich überhaupt gar nicht interessiert.
Ich glaube, du willst Fußballspielen, du willst nicht Flaschenfüllen.
Ja, genau. Komplett uninteressiert an dieser ganzen Weingeschichte. Ebenso wenig wie sein Bruder. Also auch in Pedro hat sie überhaupt gar nicht zart. Der Nuno hat dann Bauingenieurwesen studiert, mit Fokus auf Brückenbau. Macht auch Sinn. Ist in Portugal in der Ecke tatsächlich sehr wichtig.
Braucht man gerne mal, ja.
Ja, genau. Und ihm hat das am Anfang auch sehr gut gefallen. Also er sagt, er ist schon ein Engineer at heart, wie er das formuliert hat. Er repariert gern Sachen, er baut gern Sachen, er bastelt gern an Sachen. Das hat ihm immer schon taugt. Und auch dieses Konzipieren hat ihm immer Spaß gemacht. Weintrunken hat er dann als Student natürlich schon, weil du es halt einfach tust. Er war nie ein Biertrinker. Das hat er erst gelernt, wie er im Weingarten gearbeitet hat. Nach der Weingartenarbeit in der Sonne den ganzen Tag ein kaltes Bier, da hat er es verstanden. Aber davor nicht, davor hat er einfach Wein getrunken. Aber in die Tiefe interessiert er, hat es halt auch nicht. Ja? Trinkst halt, weil es da ist und weil es halt alle anderen auch machen, aber der war jetzt nicht so, dass er sich mir irgendwas hingesetzt hat und verglichen hat, wieso das jetzt so schmeckt und das andere so und was das, ja, für Rebsorten ist und so.
Ich meine, hat es ja auch in der Familie wahrscheinlich diese Tradition nicht so gegeben, weil das immer Business war. Ne?
Ja, ganz genau. Das war einfach anders gepolt damals.
Ja.
Und erst, als der Nuno dann nach dem Studium angefangen hat, im Büro zu arbeiten, da ist er nach der ersten Zeit, wo es nur irgendwie spannend war, weil es war halt neu, ne? Neue Challenges, neue Aufgaben, neue Projekte, ist ihm dann aber schon relativ schnell klar geworden, ah shit, ich will nicht in einem Büro arbeiten.
Spielfahrt.
Ja, das geht gar nicht. Also er hat gesagt, er hat sich eingesperrt gefühlt fast. Immer in so einer Box sitzen und nichts da draußen tun zu können wirklich, sondern nicht ausgehalten. Und dementsprechend hat er so ein bisschen angefangen, relativ bald schon zu überlegen, was er nicht anders machen kann und ob er nicht irgendwo einen anderen Jobweg einschlagen will. Und gleichzeitig dazu hat sich der Papa vom Nuno dann überlegt, ob er nicht den Weinzweig seines Business komplett sein lässt, weil die anderen Zweige erheblich profitabler waren. Dieses ganze Weinthema
ist nicht mehr so gerend wie früher.
Nein, war wirtschaftlich einfach nicht mehr so spannend, wie es zur Zeit vom Großvater war. Damals sind in Lissabon auch wirklich nur die Weine aus der näheren Gegend gekauft worden. Und mit dem ganzen infrastrukturellen Ausbau der ganzen Regionen rund um, mit den Autobahnen und so weiter, war es dann sehr leicht möglich auf einmal, dass du Weine von viel weiter weg herbringen hast können. Weine, die es erheblich günstiger produzieren hast können, okay, aus der Ebene, wo nicht in der Früh und am Abend Nebel war, wo du nicht die ganze Zeit dahinter sein hast müssen, wo du nicht in die Steilhänge gegangen bist. Und dementsprechend war es dann so, dass diese günstigen Weine woanders viel günstiger waren.
Ganz woanders, genau, kommen, ja.
Und andererseits hat es gleichzeitig so ein bisschen einen Shift gegeben zu diesen hochwertiger und hochqualitativeren Weinen. Aber das haben sie halt auch nicht gehabt.
Und sie waren sie genau dazwischen.
Halt,
ne?
Ganz genau, sie haben genau diese Nische gehabt, wo nichts reingepasst hat.
Ja, eigentlich günstigen Wein quasi, der aber nicht günstig genug war.
Ja,
weil so ein Produkt war wahrscheinlich ähnlich wie der günstige Wein aus der Ebene.
Ja, aber
nur
hat halt mehr Kosten,
mehr Arbeit einstecken müssen, damit du das gleiche Ergebnis kriegst.
Exakt.
Das ist halt, ja. geht es irgendwann nicht mehr aus.
So ist es. Und damit haben sie halt dann immer weniger und weniger verkauft über ein paar Jahre hinweg, weil sie halt gemerkt haben, shit, das geht sich nicht aus. Und der Papa von Nuno hat sich dann halt irgendwann überlegt, keiner von meinen Söhnen würde es wirklich weitermachen, keiner zeigt Interesse, also ist es ein bisschen wurscht. Ne? Die anderen Geschäftszweige sind super, passt. Wieso dann einfach unendlich viel Zeit und Energie da rein investieren in diesen Weinbereich? Also das war jetzt auch nicht die große Liebe vom Papa.
Nein, das klingt so, als waren das alles immer Business-Leute gewesen. Weil die haben ja einfach, das klingt ja von Anfang an, finde ich schon so, das ist ja nicht, ich mache das, weil es meine Leidenschaft ist, sondern weil ich da eine Chance sehe.
Ja, ganz genau. Hm?
Dann absolut. Ist der ja natürlich auch ein bisschen mehr wurscht, wenn das halt dann wegfällt. Das ist halt schade um den Umsatz quasi.
Ja, aber wenn der, viel weniger den nicht mehr gibt.
Ja, genau. Ja. Wenn das von Anfang an Bier gewesen war, war es halt Bier gewesen wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau, also. Na, exakt. Es ist wirklich, also so ungefähr kannst du das vorstellen. Und als das aus vom Weinbusiness von der Familie Ramilo dann wirklich bevorgestanden ist, hat der Nuno gesagt, ah shit, wenn ich jetzt nichts tue, dann geht diese ganze Familiengeschichte mit diesen ganzen 3 Generationen komplett verloren. Und das hat er einfach nicht auf sie sitzen lassen können. Da war irgendwas in ihm, was gesagt hat, tu was, du musst irgendwas tun, das geht nicht, das können wir nicht verlieren. Er hat gesagt, erst wie er wirklich weg war von dem ganzen Thema, hat er gemerkt, wie cool das tatsächlich ist, dass du dieses ganze Weinthema hast und wie schön dieses Weinthema sein kann. Und dementsprechend hat er dann 2013 gesagt, weißt du was, Papa, Bauingenieurwesen lasse ich jetzt sein und ich steige in dieses Family-Business ein. Aber da müssen wir was tun. Und der Papa hat am Anfang gedacht, oh super, jetzt kannst du im Prinzip genau das weitermachen, was ich immer gemacht habe. Ja. Hackelst halt ein bisschen mehr, strengst dich ein bisschen mehr an, dann geht das eh wieder.
Wird schon wieder gehen, ja, genau.
Weil er hat sich halt gedacht, naja, weil ich mich da jetzt nicht mehr besonders angestrengt habe, deswegen geht das halt nicht mehr so gut.
Du brauchst aber, einfach neue Ideen, ja, ganz genau, für die Vermarktung.
Pusht ein bisschen und geht ja. Und der Nuno hat aber wirklich schon von Beginn an gesagt, dass er so nicht weitermachen kann und so nicht weitermachen will. Also der Nuno ist wirklich der Erste, der da eingegangen ist, nicht mit dem wirtschaftlichen Konzept im Hintergrund, sondern mit diesem, ich will da jetzt geilen Wein machen Konzept. Und wenn ich das mache, dann mache ich das geil.
Der hat eine Leidenschaft gesucht.
Der hat eine Leidenschaft gesucht, ganz genau. Und auch wirklich gefunden. Und ich meine, er hat auch gesehen, rein aus wirtschaftlicher Sicht, wenn du genauso weitermachst, bringt das auch gar nichts. Du musst irgendwas ändern. Hm. Und entweder du gehst auf wenn, dann geil, oder du musst irgendwas ganz komplett überdenken. Dementsprechend hat er gesagt, wenn, dann geil. Oder wie der Nuno wirklich gesagt hat, go big or go home.
Okay. Aber big im Sinne von Qualität big. Ne? Weil
Qualität big.
Das hätten sie ja sonst schon probiert gehabt.
Ja, nein. Wir haben jetzt ein anderes big. Um einen fundierten Wissensstand für sein Vorhaben zu kriegen, hat der Nuno dann parallel zum Einstieg ins Familienweingut auch Wine-Business studiert. Also der hat auch gesagt, ich fange jetzt nicht einfach irgendwie an, sondern ich würde es möglichst sinnvoll machen können von Anfang an. Und hat auch seinen Önologie-Professor, also er hat einerseits natürlich schon so ein bisschen diese wirtschaftlichen Aspekte gehabt im Studium, aber halt auch Kellerwirtschaft und auch wirklich Weinbau. Und sein Önologie-Professor hat er dann auch gleich als Berater für die ersten Jahrgänge gewonnen. Mhm. Auch weil er gesagt hat, Hilfe.
Ja, klar.
Ich kann das jetzt nicht einfach so alleine machen, das geht sich einfach nicht aus. Zur gleichen Zeit wie der Nuno hat sich dann aber sein Bruder Pedro entschieden, dass es auch einmal probieren will mit diesem Family Business. Und so haben die zwei parallel angefangen und das hat dem Ganzen natürlich schon viel Aufwind gegeben.
Aber der ist auch in das Weinbusiness eingestiegen.
Der ist auch in das Weinbusiness eingestiegen, ganz genau. Okay. Und die zwei haben dann wirklich gemeinsam gesagt, wir wollen jetzt auf Qualität gehen. Wir müssen da jetzt alles umdrehen, das wird keine leichte Zeit, aber wir probieren das jetzt einfach. Okay. Das Gute ist natürlich, dass grundsätzlich in diesem ganzen Family Business durchaus Kapital da ist.
Ja, sicher.
Ansonsten, du bist der Schwager, eh klar. Aber trotzdem ist das finanziell a Challenge.
Ja, sicher. Aber du hast natürlich den Vorteil, dass so Überlegungen wie, ja passt, den engagiere ich mir da jetzt gleich mal als Berater, das magst du sonst nicht. Ne? Wenn du da wirklich von null weg startest, hast du die Möglichkeit gar nicht.
Ja.
Aber, und auch wahrscheinlich gar nicht den Gedankengang, das ist ja schon ein Business-Gedanke. So quasi, okay, passt, da hole ich mir gleich mal einen Berater rein, weil das kann ich allein nicht so.
Ja.
Das ist ja was nicht aus diesem Handwerklichen rauskommt, was oft bei Winzerinnen und Winzern im Normalfall hast, gerade bei den Qualitätsfanatiker, die wir da meistens vorstellen. Aber das ist ein anderer Zugang, aber natürlich, du kommst da aus einer ganz anderen Welt, ne?
Ja, so ist
spannend.
Es. Deswegen finde ich diese Story so interessant.
Ja.
Weil es halt wieder ein ganz anderer Aspekt ist von diesem Winemaking-Business quasi. Und auch dieses Umdrehen von diesem großen, großen Geschäftsmodell zu diesem, jetzt ist wieder ein Weingut. Das ist eigentlich schon
nicht einfach, ja.
Es ist nicht einfach.
Ja.
Der Bruder Pedro hat sich auf jeden Fall nicht so lang gehalten im Family Business.
Ah, okay.
Er hat nach 2 Jahren gesagt, es ist halt doch nicht ganz meins. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Und der Nuno hat gesagt, das ist meins, das taugt mir, das mache ich weiter. Also fangen wir mal am Anfang an. 2013 waren die eigenen Rebflächen bei 0,5 Hektar.
Okay.
Wirklich, wirklich winzig.
Ja, das, was halt noch überblieben ist.
Was halt noch überblieben ist, ja. Ganz genau. Es war vor allem Rotwein. Das gesamte Estate, wie es der Nuno genannt hat, also der ganze Betrieb in Mafra, hat aber 20 Hektar umfasst. Mhm. Das waren halt einiges an Brachflächen. Das waren früher mal Weingärten und dann haben sie gesagt, das zahlt sich nicht mehr aus.
Braucht man nicht mehr, verkauft damit. Man gerade nicht. Ja.
Ja, ganz genau. Und die sind dann einfach in die frühen, also in die späten 90er und die frühen 2000er gerodet worden, weil der Papa vom Nuno eben andere Prioritäten gehabt hat. Und wenn du das nicht bewirtschaftest, hat er gesagt, weg damit. Hm. Da war also einiges an Potenzial grundsätzlich vorhanden, weil das gute Lagen waren. Mhm. Es waren einfach nichts mehr drauf. Zudem hat der Nuno gesagt, es hat schon viel Potenzial gehabt, weil es hat Räumlichkeiten gegeben, die waren auch nicht weg.
Ja klar, die kannst du sofort verwenden. Genau. Ja.
Es hat Gerätschaften gegeben, die waren auch nicht weg, weil es ist ein bisschen was selber noch gemacht worden. Und dementsprechend ist halt einfach was da gewesen. Das heißt, sie haben nicht von null jetzt irgendwie alles wieder zukaufen müssen, sondern es war Grundausstattung war quasi da. Die alte Presse war halt noch da, das ist jetzt vielleicht nicht das Topmodell gewesen, aber das hat schon passt, das ist schon rausgegangen damit. Und so insgesamt hat er nur noch gesagt, okay, passt, das ist jetzt einmal meine Basis quasi. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Ganze mache. Und er hat gesagt, wenn ich da einstecke und das weiterführen soll, dann muss absolut alles radikal anders werden. Keine Traubenzukäufe. Der will das alles aus dem eigenen und nichts anderem Traubenmaterial machen. Keine günstige Ware, stattdessen wirklich wieder unter dem Familiennamen abfüllen. Mhm. Und zwar was, für das er wirklich mit seinem eigenen Namen steht. Das war so dieser Grundgedanke an der ganzen Sache. Das sollte wieder ein richtiges Familienweingut werden. Er hat gesagt, wir suchen uns die Flächen aus, die sinnvoll sind, pflanzen dann euch aus. Außerdem hat die Mama von Nuno auch 3 Hektar gehabt in Collares, also in, sorry, Collares. Ich habe es vorher schon beigebracht gekriegt, wie man es genau sagen muss.
Sehr gut.
Collares. Da unten, das ist ein Stück weiter südlich und quasi direkt neben Lissabon an der Küste. Da hat die Mama vom Nuno 3 Hektar von der Familie auch gekriegt, die auch irgendwann einmal mit Wein bepflanzt waren, aber halt auch in den 90ern gerodet worden sind dann. Und die Fläche hat er auch dazu gekriegt, weil halt macht natürlich Sinn, wenn er da was aufbauen will.
Na sicher.
Genau, aber du musst halt alles Brachliegende neu auspflanzen, da überall überlegen, was tue ich da hin, wie baue ich das auf. Du kannst das natürlich auch nicht alles in einem Jahr machen, weil dies geht sich weit nicht aus. Du musst das irgendwo anfangen, aber das hat er halt einfach gemacht. Er hat das einfach durchkonzipiert und hat sich gedacht, okay, passt, let's go. Was brauche ich, was muss ich tun? Und bevor wir ins Detail gingen, was da Nuno alles ausgepflanzt hat, nur einen ganz kurzen Überblick über die Region und über diese ganze Geschichte. Es war so, das haben wir ganz am Anfang schon ein bisschen angeschnitten gehabt, dass in der Region so die 20, 30 Jahre, bevor der Nuno dann das Weingut übernommen hat, extrem viel an Rebfläche gerodet worden ist. Also das waren nicht nur die Ramilos, die gesagt haben, das muss weg, das zahlt keinen mehr, sondern es sind einfach extrem viel landwirtschaftliche Flächen generell brach gelegen, weil es sich nicht mehr ausgezahlt hat, das zu bewirtschaften. Stattdessen spekulierst du eher damit.
Ja, sicher.
Die nächste Generation hat auch oft einfach kein Interesse mehr gehabt, in der Landwirtschaft zu arbeiten und ist stattdessen einfach nach Lissabon gegangen. Hat irgendwas anderes gemacht.
Das ist so nahe und das war dann natürlich noch viel näher, weil die Infrastruktur viel besser ausgebaut ist. Das heißt, du bist halt sofort in der Stadt.
Ja. Du hast diese teils schwierigen, steilen Hänge, du hast dieses relativ schwierige Klima, das für die ganze Landwirtschaft nicht so geil ist, weil halt einfach viel Nebel, viel von diesem ganzen Feuchtladen. Genau, und da tust du halt einfach generell härter damit. Und dann hast du natürlich auch dieses Thema Stadtnähe, Urbanisierung, du kannst diese Flächen halt teilweise einfach zu einem sehr guten Preis verkaufen oder darauf warten, dass du das irgendwann zu einem noch besseren Preis verkaufen kannst. Und das alles, ja, also viel von diesen landwirtschaftlichen Flächen ist halt der Urbanisierung zum Opfer gefallen. Und damit du das jetzt wirklich vorstellen kannst, Collares sind nur mehr 10 Hektar Rebfläche ungefähr gewesen.
Okay.
Das ist nichts.
Nein, das ist gar nichts. Ja.
Das ist ein Weingut, wenn es gut hergeht. Ja. Das war es quasi. Und in Mafra war es ähnlich, nicht ganz so wie der war ähnlich. Also halt ein paar Hektar, die da übrig waren, von dem 10, 15, 20 Wochen vorher. Mhm. Also richtig, richtig arg.
Das heißt, eigentlich waren die beiden Regionen tot.
Relativ.
Ja.
Und dass du in so einer Region dann sagst, fangen wir von vorne an quasi.
Du musst die Wurzeln dort haben. Wild. Es geht nur, dass du irgendwie Selbstverwirklichung und irgendeine Verbindung dorthin, weil sonst die Leute sind halt wahrscheinlich eher weggegangen als sonst was.
Ja, natürlich. Klar. Aber dann nur noch gesagt, Challenge accepted. Ich würde das machen. Er hat angefangen, mit ein paar so übrig gebliebene alte Winzerinnen, vor allem halt Winzer, zu reden, die halt rund um Dumm nur diese kleinen Fleckerl Rebfläche gehabt haben und hat geschaut, ob er da so ein bisschen was einerseits erfahren kann über das, wie die halt Wein machen, was andere Schwierigkeiten sind, was andere Challenges sind, was sie für Rebsorten haben, weil teilweise hast du halt auch nicht einmal mehr gewusst, was wo gewachsen ist und so weiter und so fort, weil es die Leute halt ein bisschen wurscht waren. Wenn du es einmal gerodet hast und dann ist es 20 Jahre brach und die nächste Generation ist da und hat keine Ahnung mehr, was da drauf gestanden ist. Es war die Leute ein bisschen wurscht. Und er hat es wirklich interessiert, in die Tiefe gehend, welche autochthonen Rebsorten da waren, wie das alles funktioniert hat, wie das alles traditionell ausgebaut worden ist vor 100 Jahren. Und auf Basis dessen hat er entschieden, was auspflanzt. Also der hat auch nicht irgendwie angefangen, sondern sich wirklich einmal am Anfang ordentlich überlegt, was kann man machen und was nicht. Rote Rebsorten haben es auf ihre 0,5 Hektar übrig gebliebene Weingärten schon stehen gehabt. Das heißt, er hat vor allem weiß auspflanzt in den ersten 2 Jahren und hat sich einmal ein Plot in Mafra ausgesucht und dort vor allem autochthone Rebsorten ausgepflanzt. Ein paar wirklich hyperlokal, also wirklich von dieser Halbinsel über Lissabon.
Ja.
Wo es halt teilweise auch nur mal ein paar Hektar von den jeweiligen Rebsorten gibt. Teilweise kommst du halt auch nicht dran und du musst einmal schauen, dass du irgendwo was findest, wo du das entweder holen kannst.
Kriegst,
ja, ganz genau. Das war gar nicht so easy, hat er gesagt. Und ein paar nur immer autochthon, aber halt für Portugal generell. Also sowas wie zum Beispiel Viosinho oder sowas wie Alvarinho, die halt überall in Portugal wachsen. Und dann hat er halt Malvasia natürlich auch, das ist auch was du überall in Portugal findest. Aber das wiederum hat er gesagt, passt da sehr, sehr gut rein tatsächlich. Dann hat er Pirinto, Vidal und nur einige andere Sachen auspflanzt, die halt wirklich dort immer schon gewachsen sind. Und recht schnell hat er dann gemerkt, die Rebsorten, die immer schon da gewachsen sind, kommen viel besser zusammen mit diesem Klima, mit diesem ganz Wilden, als zum Beispiel der Alvarinho.
Mhm.
Mit dem Alvarinho hat er gesagt, hat er einen guten Wein gehabt, aber er hat das Gefühl gehabt, es passt nicht hundertprozentig her, der ist ein bisschen fader, der transportiert dieses geile Ultrasalzige nicht so schön, wie er das gerne hätte.
Mhm.
Und hat dann relativ bald auch wieder angefangen, dass er umveredelt. Also er hat auch wirklich dann weiter da. Und das finde ich, finde das relativ stark, muss ich da ehrlich sagen.
Das stimmt schon, ja. Weil du könntest natürlich jetzt sagen, ja, okay, gut, so ist es halt und geht halt nicht und passt, aber es funktioniert ja eh halbwegs so. Also dass er sich so auf diese Qualität stürzt, obwohl er eigentlich aus dem Umfeld kommt, das viel mehr auf dieses Business und verkaufen, weil das bringt dir ja gar nichts in Wirklichkeit. Was verkaufstechnisch ist das ja totaler Schaß.
Absolut.
Wenn du jetzt da wieder umveredelst, weil da hast du eigentlich was, das bringt Traubenmaterial, das bringt einen ganz guten Wein. Passt eh, kannst du eh verkaufen. Mhm. So quasi dieser unternehmerische Gedanke, wirtschaftliche Gedanke geht in eine ganz andere Richtung.
Ja.
Das ist schon stark, dass er gesagt hat, das ist mir wurscht.
Ja, war ihm scheißegal.
Ich will einfach nur Qualität.
Ja. Und halt dieses Traditionen bewahren, der hat sich schon wirklich darauf gestützt, weil er gesagt hat, oh shit, es gibt davon fast nichts mehr, das aber meiner eigenen Familie nicht. Das kann es ja nicht sein. Also das ist schon sehr, sehr, sehr im Kern von allem, was er da angefangen hat zu tun. 2015, also 2 Jahre, nachdem er dann wirklich angefangen hat, hat er sich auch die Flächen von der Mutter dazu geschnappt und ausgepflanzt, zuerst einmal 1,5 Hektar und dann eben Schritt für Schritt mehr. Und gleichzeitig hat er nur noch mit seinen Weine und seinen Händlerinnen und Händler von null anfangen müssen, weil es hat ja weder eine Stilistik des Hauses oder sonst irgendwas geben, nur hat es irgendwen geben, der das gekauft hat.
Jemals.
Weil das hat er halt, das ist halt selber so ein bisschen nur distributed worden. Und mit dem Geschäftsmodell, das er nur noch da gehabt hat, war natürlich das ganze andere Distribution-Thema komplett tot. Also das hat auch dort.
Ist ja vollkommen die falsche
Bringt
Richtung. Nix,
ganz genau.
Bringt nichts.
Und ich habe noch gefragt, wie das für ihn am Anfang war und er hat gesagt, naja, natürlich war es sauhart. Also du hast halt natürlich großer Vorteil, dass es nicht das einzige Business der Familie ist, weil ansonsten, weiß nicht, ob das gegangen hat. Aber er hat schon gesagt, sein Papa hat noch gefragt, ob er jetzt ein bisschen irre ist.
Ich wollte eh schon sagen, was hat die Family dazu gesagt, weil er kommt ja eben aus einem anderen Eck vom Zugang her.
Also er hat gesagt, der Papa hat sich am Anfang unendlich gefreut, dass er einsteigt ins Familienbusiness. Ja. War schon cool.
Hat sich wahrscheinlich ein bisschen was anderes vorgestellt.
Ja. Wie zu Beginn schon erzählt, hat sein Papa halt gedacht, ah, jetzt tut er da weiter.
Ja,
super.
Genau. Verkauft den Schatz gescheit, super.
Und als der Nuno dann gesagt hat, nein, das müssen wir ganz anders machen. Das Gute war, dass der Pedro, also dass sein Bruder damals halt auch wirklich mitgepusht hat und gesagt hat, ja, Qualität, wir müssen das anders machen, wir müssen da alles umdrehen. Das war schon also ein bisschen der Pioniergeist von die zwei, der da geholfen hat.
Ja, das hilft natürlich, wenn du da einen zweiten hast, der was auch in diese Richtung schreit, dann ist es schwieriger, da die ganze Zeit dagegen zu argumentieren, weil wenn nur er gewesen war, war vielleicht ein bisschen zacher gewesen, wenn es da immer nur als Einzelkämpfer quasi und alle sind gegen die.
Wobei der Nuno auch gesagt hat, dadurch, dass dieses alte Businessmodell vom Papa jetzt nicht mehr so gut funktioniert hat, war es nicht so schlimm.
Also es hätte schlimmer sein können. Für die Veränderung.
Ja, ganz genau. Ja. Also er hat gesagt, wenn alles perfekt gerannt war, weiß er nicht, wie weitergekommen war.
Ja, dann hätte er wahrscheinlich keine Chance gehabt.
Ja, genau. Aber dadurch, dass es halt eh so am Überlegen war, ob man das jetzt nicht antrauen oder irgendwie was ganz anderes draus machen,
dann spielt halt der Bub.
Ist es leichter gegangen. Ja, genau. Wird schon nichts passieren.
Ja, ja, sicher. Können wir noch auffangen. Solange es nicht allzu viel kostet.
Ja.
Dann geben wir ihm halt die Chance, dass er da ein bisschen was probiert. Glaubt haben sie wahrscheinlich nicht dran. Ne?
Ja, ich glaube nicht. Also,
das klingt nicht so.
Der Nuno hat gesagt, sein Papa hat früher immer gesagt, was tust du denn? Nur mehr, willst du nur mehr auspflanzen? Sind wir uns sicher? Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Und jetzt fragt dann konstant, willst du nicht nur mehr? Sollen wir nicht nur ein bisschen Rebflächen suchen?
Ja, natürlich. Jetzt da denkt er sich, hey, da kommt wieder Kohle rein.
Ja, genau. Das funktioniert auch wirklich, was der Bub da tut. Also der Nuno hat am Anfang schon kämpfen müssen. Ja, okay. Aber wie schon gesagt, dadurch, dass es nicht perfekt gerannt ist, hat einen großen Vorteil gehabt. Im Bereich der Vinifikation hat der Nuno, wie schon gesagt, am Anfang Unterstützung gehabt durch seinen Professor. War sehr, sehr wertvoll, hat er gesagt. Das war natürlich alles nur ein bisschen auf der braveren, klassischeren Seite am Anfang. Klar. Auch wenn der Nuno wirklich von Anfang an gesagt hat, ich will eigentlich schon so ein bisschen traditioneller arbeiten. Ich will die ganze Kellertechnik nicht und so weiter. Das zahlt mich alles da gar nicht. Wahrscheinlich auch, weil er nie, also er hat natürlich in der Uni das gelernt, aber er hat halt kein Önologiestudium gehabt, sondern halt Wine Business. Das heißt, er hat quasi so die Ansätze zu dem Ganzen gelernt und halt gut genug, dass du das verstehst, gut genug, dass du es halt durchführen kannst in den Basics quasi. Aber nicht das ultra komplizierte Chemie-Thema von oben bis unten oder sowas in Richtung. Mhm.
Und halt dazu einfach dieser Blick wahrscheinlich von außen da ein bisschen drauf,
genau.
Mit diesen ganzen alten Winzerinnen, Winzer sprechen und so, ist wahrscheinlich auch ein bisschen romantisiert, oder?
Ja, hundertprozentig, aber ja. Das war, glaube ich, auch das, was ihm wirklich geholfen hat.
Dadurch. Das ist eh gut, ja. Ich glaube auch, dass das ein Riesenvorteil war, yes, aber es klingt so, als war es ein bisschen so, ja, er hat es wahrscheinlich auch ein bisschen, dadurch, dass er halt nie diese Ausbildung gehabt hat, wahrscheinlich auch ein bisschen schöner und einfacher vorgestellt, ist, wie haben die Alten das erzählt haben. Ne?
Es kann sein.
Klingt so.
Er hat auf jeden Fall erzählt, er hat sich dann halt immer mehr wirklich interessiert für die Details von dem, wie die Winzerinnen und Winzer früher gearbeitet haben. Und nicht früher in die 80er, sondern früher vor 70, 80, 100 Jahren.
Mhm.
Also ohne dieses ganze Technikzeug, ohne dem Ganzen. Und er hat auch gesagt, Kellertechnik war ihm dann nur ein bisschen näher fast als Weingartenarbeit. Einfach weil halt in ihrer Gegend hat es nichts gegeben außer konventionell.
Mhm.
Weil halt du hast Feuchtigkeit.
Ja.
Du hast schwierigere Bedingungen, du hast nicht so viel Sonne, du musst schauen, dass das Ganze ausreift. Du verlierst ohnehin durch die Steilhänge, durch die Bedingungen viel von deinen Trauben. Das heißt, du hast einfach quasi natürlich Reduktion der Traubenmenge. Das heißt, grundsätzlich bist du ja dort in dieser Region drauf gepolt, dass du möglichst viel rausholst, aus dem, was geht.
Ja, genau. Klar.
Und auch das hat er erst lernen müssen, so ein bisschen. Auch das war sowas, was er so ein bisschen, wo er andere Ansätze braucht hat dafür. Er hat dann halt gesehen, wie er halt tiefer in das Weinthema reinkommen ist, weil du kommst halt tiefer in das Weinthema rein, du verkostest halt viel mehr und du kommst dann drauf, dieses Bio-Thema war schon nicht unspannend natürlich, aber du traust das halt einfach nicht, hat er gesagt. Also er hat sich am Anfang nicht traut, aber weil er halt immer im Hinterkopf gehabt hat, shit, irgendwie muss ich die Rechnungen bezahlen. Das ist, er kann nicht für immer und ewig da jetzt lustig vor mir hinballern und mir ist alles wurscht. Du musst halt irgendwann auch die Rechnungen von diesem Betrieb sinnvoll bezahlen können. Am Anfang investierst eine, klar, aber irgendwann musst du es halt auch rennen, ansonsten musst du überlegen.
Ja, vor allem, wenn das dann, Imperium dahinter halt ein wirtschaftliches ist, die fragt dann noch.
Ja,
der Papa wird sicher nicht gesagt haben, ja, passt schon, wird schon was rauskommen, wie schaut es denn aus, der wird die Zahlen schon angeschaut haben.
Das hat schon selber rennen müssen.
Ja, sicher.
Also natürlich hast du am Anfang einen Bonus mit der Investition, mit dem Thema, aber das... Es ist nicht so, dass das ein Hobby ist und der Bub kann machen, was er will. Nein. Das muss ich schon selber finanzieren, ansonsten ist das gar nichts.
Sonst trauen wir es gleich wieder ab.
Ja, genau. Aber ja, als der Bruder dann nach 2 Jahren ausgestiegen ist, hat er nur noch gesagt, und das alles wirklich auf Erben gehängt ist, war das schon einmal ein bisschen wieder.
Ich wollte gerade sagen, hat er jemals überlegt, ob er da auch hinschmeißt?
Nicht ganz. Also er hat schon gesagt, er hat sich damals gedacht, 2015, 2016, wie dann wirklich halt alles machen hat müssen, gerade 2016, 2017. Fuck.
Mhm.
Weil er halt, das war nur die Expansionsphase, da sind viele Rebflächen dann entweder nur auspflanzt worden oder schon umveredelt worden zum Teil.
Mhm.
Also er hat nicht aufgehört, dass er da jetzt drüber nachdenkt. Und es ist auch schon mehr Menge reingekommen und was er sieht, da ist natürlich der Verkauf auch noch nicht von selber gerannt, weil das waren die allerersten Jahrgänge.
Das hat noch kein Mensch kennt, ne?
Genau. Und in der Zeit hat er sich dann wirklich gedacht, fuck, ganz alleine geht das nicht mehr. Und auch die Unterstützung vom Professor. Klar, die ersten paar Jahre war das absolut unabdinglich und essentiell. Zu dem Zeitpunkt war es dann nicht mehr notwendig, weil da hat er eh schon gewusst, wie das rennt. Wenn du ein paar Jahrgänge hast, dann passt das schon. Aber er hat gewusst, wenn er mehr will, und er will dringend mehr, auch an Qualität, auch an dem, wie die Weine sind, dann muss er eigentlich irgendwann zuholen.
Ja.
Gerade jetzt war, also zu dem Zeitpunkt hat er wahrscheinlich schon 5-6 Hektar gehabt, vielleicht sogar schon 7 oder sowas in der Richtung. Also du hast dann schon Menge. Also du kannst dann wirklich, du musst da verkaufen dann zu dem Zeitpunkt. Und er hat sich dann gedacht, okay, ich brauche wen. Und hat überlegt, wie er das Ganze machen soll. Und hat sich dann dafür entschieden, dass er 2018 dafür entschieden, dass er Unterstützung sucht, sowohl für die Arbeit im Keller als auch Weingartenarbeit. Und zwar irgendwen Jungen aus der Region, der die Region versteht, der versteht, was er da machen will. Der versteht dieses Traditionen bewahren, der versteht, wieso er die ganzen freaky Mini-Rebsorten auspflanzen und nicht irgendwas anderes. Irgendwer, der halt einfach
der das Terroir geil
checkt, ganz genau. Und als er dann die Bewerbung, und er hat das ausgeschrieben gehabt, und als er dann die Bewerbung vom George in der Hand gehabt hat, der gerade mit der Uni fertig worden ist, hat er sich gedacht, jawohl, ich habe ihn gefunden, das ist er. Weil die Motivation und die Begeisterung, die der Nuno da in diesem Bewerbungsschreiben gelesen hat, die hat der George wirklich eins zu eins ins Weingut mitgebracht. Dem hat das voll taugt, was die Idee vom Nuno war, dem hat das voll taugt, dass man da wirklich was Neues aufbaut in so einer Region, die eigentlich komplett weg vom Fenster war und hat sich da hundertprozentig reingehört. Also der Nuno hat gesagt, der George war echt... Das hat das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level gebracht, weil da ist nochmal einer gekommen mit richtiger Expertise, also der hat wirklich Önologie studiert gehabt, mit einem frischen Auge, mit frischen Ideen. Und er hat gesagt, das war einfach eine immense Erleichterung. Plus, du teilst da halt die Arbeit. Das hilft natürlich auch sehr viel.
Ja, sicher. Und du kannst mit irgendwem auch deine Ideen hin und her spülen. Ne?
Genau.
Du hast einfach ein bisschen einen Sparringspartner für solche Sachen, wo du sagst, okay, der checkt das und vielleicht sogar in Teilen noch tiefer und noch besser und kann man erklären, warum ich mir denke, es muss doch irgendwie noch mehr gehen und da kann man sagen, was es noch gibt. Vielleicht auch ein bisschen eine andere Weinstilistik selber noch mitbringt, was er leiwand findet gerade oder so.
Also, ja. Und der George dürfte ja wirklich kein Blatt vor den Mund genommen haben. Eines der ersten Dinge, die er gesagt hat, war, hey, wenn wir qualitativ an die Spitze wollen, so wie du das willst, dann müssen wir biologische Bewirtschaftung machen. Okay. Dann müssen wir umstellen. Und der Nuno, wie schon gesagt, hat das eh im Hinterkopf gehabt, dieses, ah shit, das ist eigentlich was wir tun müssen, aber hat sich einfach alleine nicht
getraut.
Einfach, weil es halt in der Gegend keiner macht. Das Atlantikklima führt halt unter anderem zu dieser Feuchtigkeit, über die wir schon diskutiert haben. Das heißt, du musst die Reben ohnehin so pflanzen, dass sie viel mehr Sonne kriegen, dass sie immer trocknen können. Aber sie müssen auch vor diesem Atlantikwind geschützt sein, ansonsten haut es dir zu viel her.
Ja.
Das heißt, du musst das sehr spezifisch pflanzen, immer südseitig auf den Hängen drauf. Und wenn du jetzt auch noch biologisch arbeitest, dann bedeutet das sehr viel Wachsamkeit, sehr viel zusätzliche Arbeit. Aber sie haben sich trotzdem drüber traut und 2019 umgestellt, also gleich im zweiten Jahr, George nicht lang reden müssen.
Sehr gut.
Und dann nur noch gemeint, das war so ein riesengroßer Schritt Richtung Qualität, dass ihm die eh erwartbaren Traubenverluste auf einmal scheißegal waren. Weil er gesagt hat, das gibt's ja nicht. Schon in den ersten ein, zwei Jahren hat er so einen Sprung gemerkt und auch in den Laborwerten. Also den interessiert das natürlich schon, wie das Ganze analytisch ausschaut. Der will schon Belege haben für das, wieso das jetzt besser ist. Und er hat gesagt, was Säure angeht, was pH-Werte angeht, alles besser, pH niedriger, Säure hecher. Und dann war klar, okay, passt.
Da geht was.
So müssen wir arbeiten. Mhm. Es geht nicht anders einfach. Auch wenn es ist scheiße, es ist zach, es gängen Trauben drauf. Es ist einfach so, du musst jetzt mit mehr Verlusten rechnen. Eh klar, du musst dann größere, also du musst höhere Preise verlangen für deine Weine, weil irgendwo musst du das kompensieren. Aber es zahlt sich so aus. Es hat mich so motiviert. Und im Keller hat das Ganze dann auch noch ein bisschen besser zusammenpasst, was der Nuno machen wollte, so dieses Thema traditionelle Verarbeitung der Trauben mit möglichst wenig Schwefel. Das hat er alles da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen stärker umgesetzt gehabt. Und mit dem George dann natürlich nur viel mehr. Und auch dieses Thema keine Filtration mehr, keine Enzyme, spontan vergoren hat er schon länger. Das war eh schon klar für ihn, dass das sinnvoll und wichtig ist. Und gemeinsam mit dem George hat er das schon einmal an diesem Stil extrem geschraubt in den letzten 5-6 Jahren. Es war einfach extrem wertvoll, sagt er, dass der da dazugekommen ist. Und damit sind wir jetzt eh schon bei dem Wein in unserem Glas hier angekommen. Also wir können einmal über das ganze Thema Wein im Detail diskutieren. Das ist, wie schon gesagt, der Gallego Dorado Branco 2023. Gallego Dorado ist einer dieser ganz, also fast verlorenen Rebsorten aus der Region. In ganz Portugal gibt es aktuell laut Nuno nur um die 5-6 Hektar. In der ganzen Welt gibt es 10. Also, crazy. Absolutely nothing. Und das Lustige ist, hat er gesagt, bei der Weinmesse vom Hendrik Thoma hat er mit einem Südafrikaner geredet, mit dem Alhed tatsächlich.
Mit dem Chris Alhed.
Ja, ganz genau. Der gesagt hat, hey, die Rebsorten habe ich. Und der Nuno hat gesagt, Brudi, die Rebsorten hast du nicht.
Heute im Mund, das gibt's auf der Welt.
Ja, genau. Und dann hat er es aber wirklich gehabt, weil ihm irgendein Portugiese versehentlich die falschen Reben verkauft hat damals. Er hat gesagt, so, der Chris Alhed hat gesagt, er hat lange nicht gewusst, was das jetzt sein soll. Er wollte eigentlich, ob er nicht Alvarinho kaufen wollte oder irgendwas in Richtung. Er wollte eigentlich irgendeine Rebsorten kaufen, irgendeine portugiesische, und hat sich halt bestellt von einer portugiesischen Rebschule. Und die haben ihm einfach Gallego Dorado geschickt. Das musst du dir vorstellen. Jetzt steht da einfach ein Hektar Gallego Dorado in Südafrika irgendwo mal dumm.
Extrem leibend, weil, also ich stelle mir das gerade so vor, wie kann das überhaupt passieren? Von dem gibt es eh nichts. Wie kommst du auf die Idee, dass das du das schickst? Das weiß ich auch nicht.
Genau diese Rebschule vertauscht einfach die. Aber dann nur noch gesagt, das passiert sicher öfter. Wir haben sicher irgendwo irgendwelche Rebsorten stehen, die wirklich nicht dort stehen sollten. Und die Leute checken es halt einfach nicht.
Bitte, die Rebschule hat sich einfach durch, der bestellt der Alvarinho, der braucht Shannon. Ich schicke ihm das. Es ist
nah der dran. Macht doch Shannon, oder? Ja, genau. Geben wir ihm lieber das, ist viel gescheiter.
Das hilft dem mehr.
Aber ja, nun hat sie gedacht, Alter, willst du mich verarschen? Ja, du hast sicher kein Gallego Dorado. Tja, 5 bis 6 Hektar ungefähr in Portugal, 10 auf der Welt. Und der Nuno hat 2019 aus diesen letzten Alvarinho-Weingärten, die er noch gehabt hat, die er weggehaben wollte, dann Gallego Dorado unter anderem draus gemacht. Einfach einmal zum Testen. Das ist auch Rebsorten, die wirklich aus dieser Region kommt. Und der Nuno hat gesagt, das war wirklich augenöffnend. Die Rebsorten passt da wirklich perfekt hin, sagt der Nuno. Also perfekt auf diese teils sehr steilen Hänge, sehr steinig das Ganze, leichte Lehmhänge sind das, also leichte Lehmauflage. Das ist alles rund um Maffraumadum, also da, wo der OG-Betrieb steht quasi. Da sind wir echt nur ein paar Kilometer vom Meerwecker und das vertragt die Rebsorten extrem gut. Also die tut sich nicht so schwer damit, die sind nicht so anfällig anscheinend. Sie ist natürlich ein bisschen bitchy, wie alle guten Rebsorten sind. Aber insgesamt funktioniert das eigentlich ganz gut. Also sie kann auch mit diesem Klima, mit diesem Mix Wolken und Nebel in der Früh und am Abend und in der Mitte vom Tag aus dann wirklich Sonne, ordentlich und nicht wenig davon. Und das geht eigentlich alles ganz gut. Sie widersteht auch dem Wind eigentlich ganz super, sagt der Nuno. Und sie lässt sehr gut biologisch bewirtschaften und das war extrem essentiell. Weil er hat gesagt, wenn das nicht geht, dann muss irgendwas anderes her. Dann müssen wir anders arbeiten. Aber nein, das geht sich wirklich gut aus. Es sind aktuell nur rund 600 Pflanzen auf so ungefähr 2000 Quadratmeter. Also klein, 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 klein. Ja. Ja. Deswegen, es gibt wirklich nicht viel davon. Aber der Nuno hat gesagt, der Gallego, der taugt ihm so sehr, dass er wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren einen ganzen Hektar noch dazu macht.
Okay.
Zum Teil unveredelt, zum Teil neu auspflanzt. Einfach, weil es ja extrem viel Spaß macht, mit dieser Rebsorte zu arbeiten. Ungefähr 10 Hektar aktuell. Es werden aber noch mehr.
Okay.
Ja, ich weiß, deswegen habe ich es genau da hingeschrieben.
Das heißt, ein bisschen was kommt noch dazu, quasi ist schon der Plan, dass man dann noch
ein
paar Schritte gehen kann.
Wir sind noch am weiterarbeiten, ganz genau. Es ist auch noch Platz. Es geht sich noch was aus.
Ja.
Stabil ist der Gallego Dorado nicht nur draußen im Weingarten, sondern auch im Weinkeller, hat er nur noch gemeint. Die Moste sind tatsächlich so stabil, dass du die ohne lange Maischestandzeit oder sonst irgendwas entweder komplett ungeschwefelt abfüllen kannst oder ganz wenig geschwefelt, je nach Jahrgang. Also das ist schon, der ist nicht dogmatisch in dieser Hinsicht, sondern der sagt einfach, wenn er merkt, der braucht was, dann braucht er was. Gut, passt. Beziehungsweise wenn der Charles sagt, das müssen wir ein bisschen schwefeln beim Abfüllen, dann ist es halt so. Aber er sagt, dadurch, dass der Wein im offenen Holzgärständer vergärt, dadurch viel oxidiert und so weiter, dadurch ist der Wein halt einfach Sauerstoff gewohnt und bricht nicht. Der ist zum Beispiel mit Zero-Schwefel abgefüllt. Und das ist auch wieder was, was ich nicht erwartet hätte.
Steht super sagen. Da.
Steht absolut top da. Der Gallego wird nach der Lese nicht gerebelt, wird angequetscht und wird dann direkt gepresst, also nicht wirklich Maischestandzeit, so ein bisschen angequetscht, eben damit er diese, daher kommt diese Struktur jetzt ein bisschen. Und dann gärt der Wein, wie schon gesagt, im kleinen, offenen Holzgärständer. Wenn der fertig ist mit dem Gären, dann kommt er nur irgendwas zwischen 6 und 8 Monaten, kommt auch ein bisschen auf den Jahrgang drauf an. Aber so im Schnitt in kleines, gebrauchtes Holz und dann darf er noch ein bisschen am Weingut lagern und dann wieder ausgesandet. Also ich nur noch gesagt habe, dass ich gerne diesen Wein nehmen würde, diesen spezifischen, hat er gesagt, sehr gut ausgesucht, das ist aktuell mein Favorit.
Sehr gut, verstehe ich
auch. Ich habe gesagt, absolut verständlich, weil der im Jahrgang 2023 gerade besonders schön geworden ist. Also 23 ist anscheinend der coolste Jahrgang, den sie bis jetzt gehabt haben. Ich meine, Jahrgang Nummer 3 sei gesagt, ne, von dieser Rebsorte, die keiner kennt. Ja. Und keiner mehr weiß, was man damit tun soll. Dementsprechend sehr, sehr nice. Und 23 war ja eines der Jahre, wo am Schluss dann wirklich alles passt hat, hat er gesagt. Sie haben einen wirklich nassen Winter gehabt, also sehr, sehr viel Regen im Winter und haben sich gedacht, shit, was tun wir mit dem ganzen Wasser? Wir haben ja so viel Feuchten da immer. Aber dann war es das ganze restliche Jahr über sehr, sehr trocken. Deswegen weniger Pilzdruck als erwartet. Haben sie gedacht, wenn es jetzt weiter regnet, haben wir bald ein Problem. Und die Pflanzen haben dann trotzdem insgesamt genug Wasser gehabt. Also sie haben null Irrigation, also null Bewässerung, brauchen sie nicht. Ja. Pflanzen haben noch immer genug Wasser gehabt, durch eben diesen sehr, sehr regenreichen Winter. Und damit sind sie dann sehr stabil über den Sommer gekommen und in einen schönen Herbst. Und die Sache hat passt. Also 23 war wirklich einfach ein gutes Jahr. Kannst du da gleich mal merken.
Ja.
Ihr kriegt die Weine vom Nuno Ramillo bei Wein am Limit, wie schon vorher angeteasert. Dort sind leider aktuell so gut wie alle ausverkauft, aber macht sich keine Sorgen, 24 kommt bald.
Ah ja.
Und der Gallego Dorado 23 kostet 40 Euro. Jetzt hätte ich gerne deine Bewertung.
Ich bin bei einer 9,5, wie wir von Anfang an hier notiert haben.
Wundervoll.
Das ist schon richtig geil. Also mir taugt das extrem. Es ist einfach super schöner Wein. Das, genau das will ich trinken. Das hat super Säure, das bleibt nirgendwo stehen, diese Salzigkeit hinter außen, trotzdem hat das eine Dichte, trotzdem hat das eine Kraft in sich, das ist echt leibend.
Ja, das hat einfach, das ist so ein Wein, wo ich es richtig finde, dass man sagt, der hat Druck.
Ja.
Schiebt richtig schön. Ja.
So muss für mich Druck.
Ja.
Genau so.
Exakt.
Ehrlich.
Yes. Und ich versuche natürlich immer, mich von solchen Geschichten nicht beeinflussen zu lassen, aber ich finde es halt einfach stark, was der Nuno tut. Und die unterschreibt da die 9,500-prozentig, weil das ist einmal Bewertung. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du niedriger gehst.
Nein, mir gefällt das sehr gut. Das steht ja gerade sehr, sehr schön da.
Ich habe mir nicht gedacht, dass du weit niedriger gehst. Ich habe mir gedacht, du gibst immer 9,4. Aber ja, 9,5 für das. Es ist einfach richtig, richtig schön. Und wenn wir schon bei Wein am Limit sind, ich habe den Nuno natürlich gefragt, wie er zum Hendrik Thoma gekommen ist, weil auch spannend.
Mhm.
Und der Nuno hat daraufhin gemeint, der ist zu mir gekommen, ich habe gar nichts gemacht. Der Hendrik hat den Nuno einfach während einer von seinen Portugal-Reisen, die er ja ganz gerne mal macht, angeschrieben, ob er dann nicht zum Verkosten einfach vorbeikommen darf. Und der Nuno hat sich gedacht, ja sicher, okay passt, kommst vorbei. Das ist vor ungefähr 3 Jahren gewesen. Und der Nuno hat gesagt, der Hendrik war wirklich gehypt. Also dem hat das richtig Spaß gemacht.
Wenn du sowas findest, vor allem, wenn du wahrscheinlich noch nicht viel Vorahnung hast, sondern einfach nicht denkst, das habe ich irgendwo gefunden, das klingt spannend, das schauen wir uns jetzt einmal an. Yes. Oder hat einem vielleicht irgendwer empfohlen, keine Ahnung. Und dann hinfährst
und dann ist das
halt einfach geil. Ja, sicher, dann bist du ultra hyped, das glaube ich schon.
Und der Hendrik hat ja wirklich gesagt, sofort, ich will das. Über das
sicher.
Und der Nuno hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt keine Kapazitäten gehabt, weil so viel Menge haben sie nicht. Sie haben ja 10 Hektar oder so in Richtung. Damals waren es wahrscheinlich 8 oder 9 Hektar. Und er hat wirklich schieben müssen und hat dann halt einfach ein bisschen Mengen verschoben. Plus es ist natürlich im nächsten Jahr wieder was dazugekommen, weil wieder ein Weingarten bereit war, dass man das erste Mal liest und so. Und so hat er dann quasi ein Jahr später, ein Jahr nachdem der Hendrik gekommen ist, angefangen mit ihm zu arbeiten und ist jetzt seit 2 Jahren bei ihm. Das taugt ihm recht. Finde das recht cool. Finde es recht lustig, dass das Zeug halt jetzt in Österreich und Deutschland landet.
Ja, klar.
Und ich glaube, das passt sehr gut. Also ich finde, sowas wie Ramillo, das ist das, für was der Hendrik Thoma steht. Für so dieses Kleine, auf das kommst du halt einfach nicht, aber es ist halt schon geil.
Das kannst du nicht blind erkosten quasi.
Ja, genau.
Das kannst du nicht wirklich zuordnen, das ist so ganz speziell. Und trotzdem ist es wahnsinnig groß und du denkst so, shit, warum habe ich das nicht schon vorher kennt?
Exactly. Ja,
sehr gut.
So, wie immer widmen wir uns zum Abschluss der Folge der Zukunft. Der schaut der Nuno eigentlich sehr, sehr positiv entgegen. Dank der Atlantiknähe ist das Klimawandelthema bei einer natürlich relevant, aber nicht ganz so arg spürbar wie in anderen Orten von Portugal. Also der Nuno sagt, er glaubt, es wird schon passen. Sie haben nicht diese ganz, ganz arge Hitze. Die größere Challenge ist und bleibt wirklich biologische Bewirtschaftung. Also problematischer sind natürlich auch Wetterextreme, eh klar. Aber insgesamt sagt er, hat er nicht dieses extreme Hitze- und Trockenheitsproblem, wie es andere Regionen von Portugal viel Ärger haben.
Ja.
Deswegen da grundsätzlich einmal positiv gestimmt. Also er hat einfach alle Zukunftsfragen auf einmal beantwortet, das war recht lustig. Was Wein generell angeht, sagt er, und das sehe ich sehr ähnlich, dieser ganze billige Blödsinn kommt weg und Qualität ist das, was bleiben kann.
Ja.
Und ich habe gesagt, ja. Und dementsprechend sagt er auch, also sein Weg war der richtige.
Mhm.
Das sieht er jetzt nur viel mehr, als er es vorher schon gesehen hat. Das ist natürlich auch cool, wenn du es bestätigt kriegst. Und ansonsten hat er natürlich schon ein paar Pläne. Ein bisschen Expansion muss schon noch sein. Also zum einen wird in Mafran oder eine oder andere Hektar umveredelt oder ausgepflanzt. Ein bisschen Platz haben sie noch und ein paar Flächen gibt es noch, die spannend sind. Und zum anderen kommt das Land von seiner Mutter in Kolarisch nur jetzt ein bisschen mehr zur Geltung. Also das wird jetzt nur wichtiger. In Kolarisch sieht er nur noch sehr viel Potenzial, vor allem weil es dort mit ungrafted wines, also mit wurzelechten Reben arbeiten, messen. Das ist so vorgeschrieben, wenn du die Appellation auf den Wein schreiben möchtest, dann musst du mit ungrafted. Es ist eine ganz spezielle Technik. Du hast dort unten einen extrem sandigen Boden, deswegen geht es im Übrigen. Weil Sand und Reblaus hassen sie, deswegen geht's. Du musst als erstes den Sand weggraben, bis zur Lehmschicht runterkommst. Dann setzt du das ein, dann musst du warten, bis das ordentlich angewachsen ist, dann bedeckst du das Ganze wieder mit Sand und dann hast du ganz bodennahe Reben, die da wachsen und die von unten bestrahlt werden durch, durch den ganzen Sand, kriegst die Strahlung von unten,
einfach spiegelt,
das harzt es auch auf und dadurch wird das Ganze erst ordentlich reif und bleibt trocken.
Ah, okay.
Very, very smart. Du bist halt einen Kilometer, wirklich einen Kilometer nur weg vom Atlantik. Das heißt, du brauchst quasi alles, was du irgendwie an Mitteln haben kannst, damit es trocken bleibst. Mhm. Und Sand ist einer der Punkte, die da ganz, ganz wichtig sind.
Spannend.
Und wie schon gesagt, wenn du wirklich kolarisch auf dem Wein stechen willst, dann musst du die Reben so setzen.
Machen.
Genau. Und das ist halt sau schwierig. Also du stirbst da extrem viel. Du musst extrem viel nachsetzen, es ist extrem fad. Vielleicht gibt es auch deswegen nur die 10 Hektar.
Ich wollte gerade sagen, es ist spannend, auch, dass das noch immer so ist, dass du das so machen musst, weil offensichtlich gibt es ja von der Region kaum mehr was und dass da nie irgendwo sich wer durchgesetzt hat, der gesagt hat, so, jetzt da reißen wir das nieder, wir machen das jetzt da auch anders, weil ist ja wurscht, Hauptsache es kommen wieder Leute zurück, hat einfach keiner geändert.
Ich meine, du kannst natürlich normal ausplanzen auch, aber dann halt darfst du die Region nicht draufschreiben.
Aber das ist ja, ich meine, das tust du dann auch nicht an, wenn du eh schon in einer Region bist, wo die keiner kennt, dass du nicht einmal dann irgendwie was draufschreiben
dass du nicht einmal kolarisch drauf hast, Ja, voll, weil du musst halt kolarische Preise verlangen. Es ist einfach so. Sonst zahlt sich das halt einfach nicht aus. Und wenn du es dann nicht draufschreiben kannst,
dann zahlt er das auch keiner.
Tja, auf jeden Fall wird da noch mehr ausbauen. In den nächsten Jahren werden 2 Hektar dazu kommen, zu den bestehenden 3. Damit sind es dann 5 da unten. Wie schon gesagt, eine halbe Stunde weg, circa von Mafra. Und jetzt gerade plant er nur noch, er hat jetzt gerade ein Land unten gefunden, das er erwerben kann und plant da wirklich ein Betriebsgebäude hinzustellen, sodass er nicht mehr die Reben und die Trauben hin und her führen muss und auch wirklich den Wein von kolarisch in kolarisch machen kann. Und mit die 5 Hektar zahlt sich das halt schon aus. Weil dann hat er in Mafra wirklich die Mafra-Weine und in kolarisch die kolarisch-Weine. Und ich bin einfach extrem gespannt, wo es noch hingeht mit dem Nono. Weil der hat so viel Tatendrang und so viele Ideen. Der ist schon sehr gesettelt in dem, was er tut mittlerweile. Ja. Ne? Also mittlerweile weiß er, das funktioniert und das macht Sinn. Aber der hat schon das in sich, dieses, ich will noch mehr. Und ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht. Tja, das ist meine Story über unseren portugiesischen Weinproduzenten, der dort Wein macht, wo alle anderen quasi aufgeben haben.
Geil, richtig leibender Wein. Super Geschichte und ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir das verkostet haben auf der Messe, wo wir ja auch beide so gesagt haben, das ist richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht, es hat alles gestreut, richtig leibend. Und obwohl wir sehr, sehr spät eigentlich erst dort waren bei ihm.
Ja, es war schon Ende der Runde.
Am Ende der Runde, genau. Und das hat alles gestreut, das hat alles pfiffen, das hat richtig Spaß gemacht.
Yes.
Und das war im Hinterkopf notiert als geil. Also wenn das wo auf einer Karte steht, sofort einmal bestellen, weil das ist richtig leibend gewesen, gerade eben weiß.
Ja, 100%. Also weiß ist das mit Abstand spannendste. Aber es ist auch, weiß ist in der Region auch spannender.
Mhm.
Also die Region ist auch, oder war in der
war
Vergangenheit bekannt
Weißwein.
Für Weißwein.
Ja. Nein, richtig geile Geschichte.
Yes.
Und cool, wie er sich das alles aufgebaut hat. Und ich bin auch sehr gespannt, was dann da passiert. Super natürlich, dass er den George, oder wie er heißt, gefunden
George,
hat, der
da
offensichtlich sehr intensiv drinnen hängt und halt das auch mit sehr, sehr viel Herzblut zu betreiben scheint. Und da sicherlich einiges ausgemacht hat, weil so wen brauchst du da drinnen, der was du halt einfach von einer rein önologischen Seite halt dann nochmal pusht.
Cool.
Gerade wenn du so ein bisschen halt diesen Quereinsteiger-Move gemacht hast. Ja.
Yes. Und da sagt er wirklich der George, ich habe nämlich gesagt, super, weil dann kannst du mehr unterwegs sein. Und der Nuno hat gemeint, du, es ist tatsächlich so, dass der George auch so viel unterwegs ist, weil der ist ein People's Person, der kann auch gut verkaufen, gar kein Problem. Und so können sie es wirklich aufteilen. Also das dürfte schon einfach ein Glücksgriff gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, mit Hilfe vom Georges ist das schon auch nochmal spannender geworden.
Na sicher, ja. Es klingt schon sehr danach, als wäre das ein wichtiger Schritt gewesen in der Entwicklung. Ja.
Yes.
Ja, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser sehr, sehr schönen Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nur an einen oder eine von uns beiden senden, damit es eine Überraschung bleibt. Folgt uns auch gern auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at schreiben wir euch immer eine kleine Zusammenfassung der Folge mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.